Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für bindungsorientierte Elternschaft mit christlichen Werten. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio Junita Horch, Anna Born und mein Name ist Julia Wanitschek. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Tschüss Schnulli, wie Kinder Selbstregulation lernen. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine weitere Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Los geht's. Ja, Mädels, wir haben heute eine Hörerfrage zum Thema Schnulli abgewöhnen. Aber bevor ich die präsentiere, mal kurz, wie war das bei euch mit dem Schnuller-Thema und bei euren Kids? Sag mal was.
Also 2 von 3 hatten einen Schnuller. Und vor allem beim ersten Kind war ich sehr stark davon überzeugt, dass er so schnell wie möglich, dass ich es abgewöhnen muss. Also nach dem ersten Lebensjahr war ich schon so, okay, bald müssen wir uns abgewöhnen. War da sehr stark geprägt von den Erwartungen oder Meinungen anderer Menschen.
War es einfach?
Nein.
Okay, und bei dir, Junita?
Rückblickend schwierig. Also ich hätte gern vieles von dem gewusst, was wir heute besprechen. Es hätte mir meinen Alltag und den Alltag meines Kindes aber echt erleichtert.
Mhm. Ja, okay, danke für eure ersten Eindrücke. Ich fasse mal die Frage zusammen. Es war eine längere E-Mail. Da war eben die Frage, könnt ihr mal was im Podcast zum Thema Schnulli sagen, weil es geht um das Kind der Mama, die uns geschrieben hat, das war kurz vor seinem 3. Geburtstag und sie hat das Gefühl, das Kind braucht den Schnulli immer noch, wenn es zum Beispiel überreizt oder müde ist, aber auch wenn es frustriert ist. Zum Einschlafen und wenn er den Schnulli nachts hat, dann schläft das Kind auch durch. Und sie sieht da auch eher ein Bedürfnis bei ihrem Kind als irgendwie eine schlechte Angewohnheit oder einen Wunsch. Und bisher war sie da auch ganz standhaft gegen gefühlt den Rest der Welt, der sich daran gestört hat, wenn ein so großes Kind noch einen Schnulli im Mund hat. Aber sie hat das Gefühl, jetzt wird das Kind bald 3 und jetzt wird es immer schwieriger. Vor allem, weil man auch von medizinischer Seite immer hört, dass der Schnulli dann weg sollte. Und sie fragt einfach nach unseren Erfahrungen, unserer Meinung dazu, nach, ob es das Saugbedürfnis in dem Alter wirklich noch gibt und wie sie ihm helfen kann, den Schnulli eben loszuwerden, dass wie er sich anders beruhigen kann. Genau, also das ist so die Frage, die in der E-Mail an uns gestellt wurde. Und jetzt würde ich mal sagen, wir fangen mal gleich mit diesem Saugbedürfnis-Teil an, um den es ihr ging, der ihr wichtig war. Gibt es in dem Alter noch ein Saugbedürfnis? Was steckt dahinter?
Lass mich nur kurz dazwischen gehen. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass unser Elternkurs Verbinde statt Schimpfen bald wieder startet. Also wir haben 9 bis 10 Wochen Begleitung, wo wir über verschiedenste Entwicklungsschritte von Kindern reden, die wichtig sind. Und dann aber auch eben über das, was bei uns eigentlich losgeht, was wir so mitnehmen an Gepäck und wie wir da auch wachsen können mit unseren Kindern gemeinsam. Also deswegen Warteliste auf der Homepage einfach anmelden und sei dabei, weil der Kurs ist echt, ist Gold wert.
Jo, trägt euch ein auf unserer Homepage in die Warteliste für den Kurs Verbinden statt Schimpfen. Aber jetzt Anna, sag mal was zum Saugbedürfnis.
Ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Woher kommt das Saugbedürfnis? Da müssen wir mal in die hirnphysiologische Perspektive gehen. Und zwar ist das ein angeborener Reflex, den Babys schon im Mutterleib lernen. Und so ab der 16. Schwangerschaftswoche beginnen die Kinder am Daumen zu lutschen. Und das bereitet sie später dann auch auf das Stillen vor. Mhm. Also es ist eine wichtige Sache, die dann auch später zum Überleben dient, ja, also die Nahrungsaufnahme. Genau, und das ist angeboren einfach. Und es gibt auch keine festgelegte Altersgrenze, wo dieses Saugbedürfnis endet. Also wenn wir jetzt das Kind anschauen, was von 0 bis 1 Jahr ist, wie ich schon gesagt habe, das ist eine sehr wichtige, überlebenswichtige Strategie, dieses Saugen, weil es dadurch an der Flasche oder an der Brust Nahrung aufnimmt. Und es ist auch am stärksten ausgeprägt in diesem Alter. Genau. Und es dient nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern es aktiviert auch den Parasympathikus. Und das Nervensystem wird einfach dadurch beruhigt. Und so kommt dann Entspannung und Beruhigung beim Kind, beim Baby.
Ja, es stillt sich mehrere Bedürfnisse gleichzeitig. Nach Nahrung, nach emotionaler Sicherheit und nach auch, ja, nach auch Beruhigung oder Ruhe. Also hat mehrere Aspekte und das ist total wichtig, im Kopf zu behalten, auch für einen weiteren Dialog. Es ist nicht nur einfach das Saugen, es ist mehreres.
Ja, oder nicht nur einfach das Essen, Trinken.
Ja, ne? es bleibt auch mehreres und deswegen, das ist wichtig für die Abgewöhnung, sich das
Hinterkopf zu behalten.
Genau. Es geht ja nicht mit einem Jahr dann weg, sondern es bleibt auch bei Kindern von 1 bis 3. Das Saugbedürfnis geht bei vielen Kindern deutlich zurück. Es ist aber trotzdem immer noch wichtig bei Überreizung, bei Müdigkeit, bei Stresssituationen, weil das Nervensystem da hoch aktiviert ist. Der Sympathikus ist stark am Arbeiten. Durch das Saugen beruhigt sich das. Parasympathikus wird aktiviert und das Kind kommt zur Ruhe. Bei Kindern ab 3 bis 5 ist das Saugbedürfnis immer noch da. Bei vielen ist deutlich weniger. Nur da ist es häufig so dieses am Pulli knabbern, an der Jacke lutschen oder es zeigt
Kuscheltiere
sich ja dann
hatten wir auch, so Kuscheltiere an die Nase beißen.
Ja, irgendwie ist es trotzdem diese orale Beschäftigung von irgendwas saugen, das ist ja trotzdem, macht noch was und reguliert häufig die Kinder trotzdem. Also der Einfluss, also wie lange haben Kinder dieses Saugbedürfnis, ist total unterschiedlich nach Persönlichkeit und Temperament. Es gibt sehr regulationsstarke Kinder, das sind ungefähr 40%, die auf die Welt kommen, die entwickeln relativ schnell andere Regulationsmechanismen. Mhm. Weil dann gibt es Kinder, die sind sehr gefühlsstark und dann gibt es noch ganz viele andere, so
wo es zwischendrin ist,
wo ja die einfach das einfach länger brauchen als andere. Also es ist abhängig von der Persönlichkeit und vom Temperament, auch von den Lebensumständen, weil wenn die Lebensumstände gerade sich am Verändern sind, die Geburt eines Geschwisterchens oder Umzug oder
es passiert ja immer was im Leben. Es ist ja nie gleichbleibend.
Ja, und das ist dann auch alarmierend. Nervensystem ist halt aktiviert und durch das Saugen beruhigt sich das dann wieder, oder? Und wenn Kinder keine Alternativen haben, ihr Nervensystem zu regulieren, werden sie umso mehr nach dem Schnuller fordern.
Ja, und ich denke, das zeigt uns jetzt auch, dass das keine so schlechte Angewohnheit, wie es oft so betitelt wird. Das muss man ihm halt abgewöhnen. Das ist halt eine schlechte Angewohnheit, die ihr ihm noch nicht abgewöhnt habt.
Weil die nur für Babys ist.
Ja, genau. Sondern es ist eine bewusste Strategie. Die hilft, innere Anspannung zu reduzieren. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also es ist gut, um das dysregulierte Nervensystem zu beruhigen. Und können wir vielleicht noch ein bisschen was kurz zum Nervensystem sagen? Wie ist es in dem Alter? Wie entwickelt sich das Nervensystem?
Ja, Jonita hat es ja schon angedeutet mit dem Sympathikus, was häufig für Alarm sorgt. Das aktiviert uns. Und es wird sehr schnell aktiviert bei Kindern. Also Kinder sind ja nicht wie wir Erwachsene, die schon viel Erfahrung gemacht haben, sondern können auch einfach für uns kleine Dinge sie schon in Stress versetzen, ja, oder zu Müdigkeit führen, Überreizung, dann ist der Sympathikus aktiviert. Und der Parasympathikus, das ist der Beruhigungsmodus und der hilft dem Körper wieder runterzufahren und ist bei kleinen Kindern häufig nicht stark ausgebildet, sodass sie dann auf irgendwelche Strategien zurückgreifen müssen. Und da ist das Saugen natürlich das Naheliegendste, das Nuckeln. Und das Hirn sendet dann Signale, dass der Cortisonspiegel gesenkt wird, dass Oxytocin ausgeschüttet wird und dass so wieder Ruhe einkehrt.
Genau.
Ja, und dabei hilft dieses Nuckeln, dieses Saugen, weil das stimuliert den Vagusnerv.
Genau, und der Vagusnerv ist ja dieser primitive, in Anführungszeichen, Nervstrang im Gehirn, der dann hilft, dass man runterfahren kann, wenn der eben beruhigt wird. Genau. Und ich in dieser E-Mail von dieser Mama war auch dieses, manchmal hilft Kuscheln nicht, sondern das Kind will dann doch lieber den Schnuller oder halt an etwas nuckeln. Und das ist auch klar, weil natürlich kann Kuscheln, Nähe helfen. Auch da wird Oxytocin ausgeschüttet, da fährt das Kind auch runter, aber es dauert ein bisschen länger. Diese körperliche Bewegung, dieses mechanische Nuckeln, das geht dann direkt auf die physiologische Ebene im Vagusnerv und fährt das Kind einfach direkter und schneller runter. Und das ist auch der Grund, warum Kuscheln manchmal nicht hilft oder nicht so schnell hilft.
Vor allem ist es ja das, was das Kind schon im Mutterleib gelernt hat.
Genau.
Daher auch die erste Wahl.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die erste Wahl. Es ist auch schwierig, das dann halt abzugewöhnen. Das braucht einfach Zeit, aber da kommen wir noch drauf. Jetzt mal, warum ist es denn so schlimm? Also, woher kommt denn diese Kritik am Nuckeln, am Schnullern?
Ja, es ist halt so eine gesellschaftliche Einstellung, dass Kinder, also mit einem Jahr ist es irgendwie okay, aber mit zwei fängt schon an, kritisch zu werden. Mit drei ist, hey, du bist schon aber viel zu groß. Ab vier brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Also es wird immer so ein bisschen auch beschämt. Und ich habe das selber so mitgenommen. Also ein Kind, das mit drei einen Schnuller hatte, war für mich immer so, das kann doch nicht sein. Also irgendwas ist falsch. Mir selber war das immer peinlich. Wenn mein Kind mit drei dann einen Schnuller wollte, ich sage, das geht doch nicht. Und das ist so diese gesellschaftliche Erwartung. Aber ich glaube eben auch aufgrund des Unwissens, das ist nicht eine Baby-Strategie, das ist etwas, was uns Erwachsene auch noch beruhigt. Essen. Na, diese Stimulierung.
Ja. Oder Rauchen.
Ja. Oder Rauchen, ja. Diese orale Betätigung. Von da passiert was, okay, ich fahre irgendwie runter.
Kaugummi kauen,
genau. Also einmal ist es halt dieses gesellschaftliche Blick. Und dann eben auch, das hat die Dame auch gesagt, vom Zahnarzt gibt es manchmal auch nochmal Druck von, was passiert mit dem Kiefer deines Kindes, das können sie nicht machen, sie müssen sofort den Schnuller abgewöhnen.
Genau, wobei mir gerade noch einfällt, dass ja in vielen Naturvölkern das Abstillalter viel später ist als jetzt bei uns, dass da ganz normal ist, ich glaube bis zu 36 Monate, und das sind 3 Jahre, dass Kinder noch zumindest zeitweise oder für kurze Zeiten gestillt werden. Und das hat ja auch wieder mit Beruhigung zu tun. Die werden ja auch viel mehr am Körper getragen als bei uns. Wobei sich bei uns das auch in den letzten 10, 15 Jahren zum Glück verändert hat mit viel mehr Tragesystemen und so weiter. Aber diese Nähe, dem Kind zu helfen, sich zu regulieren, ist in den Naturvölkern auch viel länger und viel natürlicher gegeben. Eben auch durchs längere Stillen.
Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es ja immer noch so, ist ja auch von der Geschichte geprägt, dass Kinder eigentlich kleine Erwachsene sein sollen. Sie sollen ja so früh wie möglich selbstständig sein, damit sie dann mit 8 Jahren schon auf ihre Geschwister aufpassen konnten oder ja schon viele Aufgaben der Erwachsenen übernehmen konnten. Und da ist, glaube ich, so der Blick aufs Kind bei den Naturvölkern noch ein bisschen anders. Wir haben vieles noch aus unserer alten Geschichte so mitgenommen, aber zum Glück passiert da jetzt auch eine Änderung, wie du gesagt hast. Ja.
Wie kann ich reagieren jetzt als Elternteil auf diese Kritik, die ich höre oder zumindest spüre?
Ja, auf jeden Fall sich davon ein bisschen mal abzugrenzen, sich das erstmal bewusst zu machen, okay, sind das jetzt ist das jetzt meine Meinung oder ist das eine Meinung von jemand anderem, die mir jetzt so aufgedrängt wird oder die ich so mitnehme? Ist mir das wirklich wichtig, dass mein Kind jetzt keinen Schnuller hat oder ist es für mich eigentlich okay und kann ich das nachvollziehen, warum das Kind es braucht? Ich glaube, das ist wichtig, sich davon erstmal abzugrenzen. Natürlich ist es dann schwer, das dann auch so zu leben, wenn man gerade in so einem Umfeld ist, was anders denkt als man selbst. Aber auch da darf man sich, wenn es notwendig ist, vielleicht auch zurückziehen erstmal von solchen Menschen, um selber Klarheit für sich zu finden und dann auch für sein Kind einzustehen. Also die Haltung, die eigene Haltung ist da sehr wichtig. Ja.
Habt ihr vielleicht einen Satz, den wir sagen können in so Situationen? Keine Ahnung, vielleicht sowas wie...
Ja, mein Kind braucht das jetzt.
Genau.
Und das ist okay.
Oder sich daran zu erinnern, okay, das ist hirnphysiologisch so und es ist eine Beruhigungsstrategie. Und ich finde gerade, wenn man woanders ist mit dem Kind, wo man natürlich diesen Erwartungen ausgesetzt ist, ob es jetzt in der Gemeinde ist oder beim Einkauf, ich weiß nicht, wo man anderen Menschen begegnet, auf jeden Fall, dass man da sich einfach bewusst irgendwie macht, das ist für einen selber natürlich noch stressiger. Und dass man sich da vielleicht doch sagt, okay, gerade da braucht's mein Kind. Also ich war eher so, wo ich dann dachte, oh, jetzt packe ich den Schnuller nicht aus. Ja, ich versuche alle anderen Mittel, damit keiner sieht, dass mein Kind noch einen Schnuller hat. Aber sich bewusst machen, okay, wir sind nicht zu Hause für das Kind, das ist eine ungewohnte Umgebung und gerade da braucht es das. Vielleicht so als Satz, mein Kind braucht das jetzt, gerade da, gerade jetzt, ja.
Ja, und wenn sich der eine oder die andere beim Zuhören merkt, boah, das ist für mich echt schwierig rauszufinden, warum ist mir das so wichtig. Mir tut diese Abgrenzung, also die Abgrenzung fällt mir total schwer. Möchten wir dich einladen, auf deinen eigenen Baustein zu schauen. Und das kannst du auch gerne machen, indem du ein Beratungsangebot von uns in Anspruch nimmst. Dass wir einfach wirklich tiefer gucken, warum ist es so wichtig, dass das schon dir weit geht? Oder warum fällt es dir gerade so schwer, auf das Bedürfnis deines Kindes einzugehen, wenn du weißt, das ist wichtig für mein Kind, aber ich schäme mich, weil ich Sorge habe, was alle anderen darüber denken.
Ja, da gibt es auch Infos auf unserer Homepage. Ja. Könnt ihr euch erkundigen.
Ja, und was ich noch mitgeben möchte, also dass du kennst dein Kind hier am besten. Ja, und hier auch eine Ermutigung, hör einfach auf dich, auf dein Gefühl, auf dein Kind. Und das braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit.
Ja. Jedes Kind ist anders.
Total. Ich habe am Anfang auch gesagt, ich hätte es anders gemacht. Mein erstes Kind ist gehört nicht zu den regulationsstarken Kindern. Und das hat noch über 3 eigentlich einen Schnuller sehr stark gebraucht. Aber in meinem Kopf war das geht jetzt nicht. Das passt nicht. Der hätte es aber gebraucht. Mhm. Und ich kann mich an so viele Kämpfe erinnern von, ich will den Schnuller, so nee, geht jetzt aber nicht. Wo es meinem Kind das Leben viel einfacher gemacht hätte. Aber es war immer im Kopf so dieses starke, nee, da muss das jetzt lernen. Aber woher? Und wie? Und welche Alternativen gebe ich dann da meinem Kind? Und es ist halt von seinem Nervensystem schon immer sehr erregter gewesen als andere. Und somit hat das viel mehr gebraucht oder halt nochmal andere zusätzliche Strategien.
Ja, genau. Gehen wir gleich drauf ein. Ich möchte nur nochmal kurz an der Stelle sagen, weil ich es wichtig finde, gerade auch wenn wichtige Lebensumstände sich ändern, wie zum Beispiel Eingewöhnung in den Kindergarten. Weil das ist ja gerade sowas, wo dann die Eltern sagen, oh, jetzt muss ich den Schnuller abgewöhnen. Also versucht das, wenn ihr es unbedingt möchtet, dann weit genug entfernt von der Eingewöhnung zu machen, damit nicht das praktisch zusammenfällt. Eingewöhnung in den Kindergarten und dann noch Abgewöhnung vom Schnuller. Also das ist doppelt hart. Oder auch wenn ein Geschwisterkind auf die Welt kommt, da kann das auch schwierig sein, es dann in der Zeit auch noch den Schnuller vom älteren Geschwisterchen abzugewöhnen. Also Situation mit großem Alarmpotenzial, da sollte man vermeiden, auch noch irgendwie jetzt eine Schnullerentwöhnung mit reinzulegen, weil das einfach ein wichtiges Werkzeug für die Selbstberuhigung in der Zeit
sein kann. Es kann natürlich auch Rückschritte geben, ja, wenn ich schon so weit war, dass das Kind keinen Schnuller mehr braucht, aber dann kommt irgendein Ereignis im Leben, was stressiger ist, ein Umzug oder ein Geschwisterchen. Es kann sein, dass es das Kind wieder einfordert oder Saugbedürfnis
bekommt. Ja.
Und es dann auch nicht zu sehen als Rückschritt, sondern einfach als Phase, die dann auch wieder vorbeigeht. Okay, aber was ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt?
Ja, die Sache ist, jedes Kind ist anders. Wie schon gesagt, es gibt regulationsstarke Kinder, es gibt gefühlsstarke Kinder.
Und alles dazwischen.
Also es ist so bunt und so darf jedes Elternteil einfach wirklich gucken, wie geht's meinem Kind? Manche brauchen es nicht mehr nach einem Jahr. Die kommen super irgendwie zurecht. Deswegen guck einfach, wann greift dein Kind häufig weniger einfach nach dem Schnuller. Findet ihr schon andere Wege der Beruhigung, dass das Kuscheln einfach wirklich reicht? Mhm. Oder dass du im Alltag so Inseln aufbaust von Kuscheln, von Kneten, von Malen, von Musik hören, Hörspiel hören, dass das Kind immer wieder so Phasen hat, okay, wo es einfach wieder komplett runterfährt.
Genau, bei Kneten, weil du es gerade gesagt hast, Kneten ist ja zum Beispiel auch eine Betätigung mit den Händen, die auch hilft, wieder das Nervensystem zu regulieren.
Ja, das stimuliert auch. Das hat bei uns super geholfen, immer wieder dieses, komm, ich mache was jetzt mit meinen Händen, irgendwo, diese ganze Unruhe irgendwo abgeleitet wird.
Stressball.
Ja, ein Stressball bei größeren. Da einfach zu schauen, braucht es mein Kind weniger? Und wie kann ich andere Möglichkeiten, Strategien etablieren, so Schritt für Schritt.
Und hochfahren.
Und hochfahren, also ganz bewusst auch hochfahren. Und das den Schnulli auf bestimmte Situationen dann auch beschränken, dass du sagst, okay, zum Einschlafen. Mhm. Oder manche haben dann gesagt, okay, den Schnuller gibt's nur zu Hause. Muss jeder selber wissen, weil wie du gesagt hast, gerade in neuen Situationen sind die Kinder noch alarmierter. Mhm. Dann, okay, was ist dann deine Strategie, um dein Kind zu helfen, runterzufahren? Ist es dann immer ganz eng bei dir? Bist du dann ganz für dein Kind da? Also überleg dir, was gibst du deinem Kind dann stattdessen, anstatt zu erwarten, dass es dann anderswo ohne gut klarkommt, obwohl es da für dein Kind vielleicht doch noch alarmierender ist. Genau, und das eben so Schritt für Schritt einfach gucken, okay, welche Strategien nimmt mein Kind an, welche Strategien tun meinem Kind gut und dass wenn du merkst, okay, es hat jetzt eine Bandbreite an verschiedenen Strategien, um runterzufahren, dass du dann sagen kannst, okay, hey, wir können jetzt den nächsten Schritt wagen.
Ja, man kann ja auch mal abwechseln. Es gibt ja nicht nur eine Strategie, da gibt es noch Alternativen oder so.
Ja, also es gibt das Kauen als Ersatz, dass man nicht den Schnuller hat, sondern es gibt zum Beispiel auch solche Beißketten oder so Silikon, glaube ich, so mit verschiedener Form und sowas gibt, dass die Kinder dann auch auf etwas zurückgreifen können mit Kauen. Genau, oder bestimmte Trinkhalme gibt es ja auch. Oder wie du schon gesagt hast, Rituale schaffen, kuscheln oder ruhige Musik abspielen, Kuschelmomente oder Atemübungen. Ja. Also, dass man da dem Kind auch zeigt, so kannst du, können wir auch wieder runterkommen.
Ja, ja.
Und ich finde, da dazu gehört unbedingt auch, dass man die Gefühle des Kindes validiert und auch benennt. Weil bei kleinen Kindern ist es ja häufig so, sie spüren einfach nur eine Unruhe und brauchen jetzt eine Beruhigungsstrategie. Ja. Aber das dem Kind dann auch mal von klein auf zu vermitteln, okay, du spürst jetzt das, das fühlt sich jetzt so und so an. Also Worte dem Kind zu geben, dass es auch versteht, was passiert gerade in meinem Körper und was kann ich tun? Hilft mir da ruhige Musik oder kuscheln oder wie auch immer, irgendwie andere Momente schaffen? Ja, oder auch spielerisch hier wieder unterstützen mit Geschichten oder Rollenspielen, dass man den Übergang irgendwie begleitet.
So ein Bücher liest von Kindern, die auch jetzt den Schnuller abgeben.
Die auch dasselbe Problem haben, wie es denen geht dabei.
Denen geht, dass sie das, also den Schnuller auch betrauern können. Na, das, also, weil das ist für sie die Lösung für so viel, dieser Schnuller. Und deswegen braucht es umso mehr Begleitung, dass Kinder auch dem hinterher trauern können, dass wir die Tränen auffangen. Von, boah, das ist fällt jetzt richtig schwer, dass wir, dass du jetzt nicht schnullern kannst, weil wir gesagt haben, nur noch morgens und abends. Ich verstehe das, hey, weil das, das bringt dich so richtig runter. Komm, hey, ich bin für dich da, wir kriegen das hin, ich bin für dich da. Und dass du wirklich die Gefühle würdigst, wie du sagst, und wirklich begleitest und wirklich als ein Schritt des Loslassens von etwas ganz Wichtigem im Leben des Kindes siehst.
Ja, und ich meine, es gibt ja Abschiedsrituale, da kommen wir ganz kurz gleich nochmal, was ich nur sagen will, es gibt aber auch so ganz brutale Sachen, in Anführungszeichen, da möchten wir aber davon abraten. Also zum Beispiel, ich kenne Leute, die dann den Schnuller abgeschnitten haben als Strafe, wenn das Kind den Schnuller wieder gebraucht hat und dann immer so ein kleines Stück vom Schnuller abgeschnitten haben und das ist so eine, boah, das finde ich schon hart. Also erstens mal soll man Schnuller nicht beschädigen, weil das gefährlich sein kann, da können diese Kinder Kleinteile dann abknappern und verschlucken, also man sollte eh das nicht machen, aber auch so psychologisch finde ich das krass. Zu sagen, boah, jetzt hast du wieder geschnullert, nein, jetzt hast du wieder was weggeschnullert, jetzt müssen wir es abschneiden. Also finde ich nicht okay. Finde ich so auch so Machtmissbrauch von uns Eltern gegenüber den Kindern. Ja, oder auch in Senf tunken, um dem Kind das abzugewöhnen. Also das finde ich ziemlich, also mehr als grenzwertig.
So auf kurze Sicht ist es natürlich einfacher. Es geht vielleicht schneller, aber auf lange Sicht gesehen glaube ich, ist es für das Kind.
Es ist übergriffig.
Es ist übergriffig, genau. Es lernt, ja.
Und du arbeitest auch mit so Beschämung.
Ja, und du machst halt etwas kaputt vom Kind, das ihm wichtig ist. Das
ja, du ich auch zerstörst mit doch irgendwie Vertrauen.
Dass, ja, genau. Aber was sind denn gute Abschiedsrituale? Vielleicht noch kurz.
Jeder kennt wahrscheinlich die Schnullerfee. Also wenn man möchte, könnte man zusätzlich die Schnullerfee noch mit dazu holen. Ich würde es jetzt nicht nur auf die Schnullerfee begrenzen, zum Beispiel mit den alternativen Strategien, wie wir schon genannt haben.
Also was ich gemacht habe, ist, weil das war bei uns echt ein langer, trauriger Prozess, also es war so ein Buch, das wir uns angeschaut haben und da hat das Kind es in eine Kiste gepackt und mein Kind wollte den Schnuller nicht verbannen. Es wollte auch nicht, dass wir gemeinsam auf den Schnullerbaum gehen und dann
dahin hängen. Das gibt es auch in manchen Städten,
Schnullerbäume. Wir haben ganz viele solche bei uns. Es wollte, dass der Schnuller da bleibt, dass er den Schnuller immer wieder anschauen kann. Wirklich Trauerprozess. Und dann haben wir eine Kiste gebastelt. Es hat Wochen gedauert, bis mein Kind bereit war. Und dann haben wir eine Kiste gebastelt und dann kam das da rein. Und manchmal hat er die Kiste genommen und angeschaut und geweint, weil er gesagt hat, jetzt haben wir Tschüss gesagt, wir schnullern nicht mehr. Und das, so hat er das verarbeitet und wir haben da noch andere Strategien entwickelt, so wie Anna auch gesagt hat.
Ja, also ich denke, wir sehen da, bei jedem Kind wirkt was anderes gut und man darf dann auch gucken, was ist für mein Kind okay und was ist nicht okay und wie können wir das gut lösen und welche Wege können wir finden. Also ich denke, wir haben heute gesehen, dass das sehr individuell ist, diese Abgewöhnungsprozess und dass Schnullern an sich keine Schwäche ist oder eine schlechte Angewohnheit, sondern dass es eine Strategie ist, die hilft, uns zu beruhigen, das Nervensystem runterzufahren. Und dass es nicht wichtig ist oder nicht im Vordergrund stehen sollte, dass das Kind jetzt endlich aufhört, ja, sondern dass das Kind sich sicher fühlt und dass es ihm gut geht. Von dem her, ja, danke für eure Gedanken dazu. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, dann zum Thema Bindungsstile verstehen, wie Kindheitserfahrungen unsere Beziehungen prägen.